Momonkan Nummer 39. Ein Fehler beim Sprechen. Ein Mönch sagte zu Omon: Der Glanz des Buddhas erhält schweigend das gesamte Universum. Aber bevor er den Vers zu Ende sprechen konnte, sagte Omon: Sind das nicht die Worte von Shosetsu, dem Genie? Ja, sind sie, antwortete der Mönch. Du hast dich versprochen, sagte Omon. Später brachte Shishin Senji diese Geschichte auf und sagte: Sag mir, zu welchem Zeitpunkt machte der Mönch einen Fehler beim Sprechen? Ja, ihr könnt euch wieder bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Ein Fehler beim Sprechen. Das Koan hatten wir neulich schon, in der anderen Übersetzung. Als Yunmens, deine Worte fallen ins Leere. In dieser Übersetzung ein ganz anderer Aspekt. Aber hier geht es, wenn man es so übersetzt, um einen Fehler beim Sprechen. Der Mönch fängt an, einen Vers zu rezitieren. Und bevor er damit fertig ist, unterbricht Omon ihn, bringt ihn aus dem Konzept, und in dem Moment, wo der Mönch auf ihn eingeht und versucht, seine Frage zu beantworten, sagt er ihm, du hast einen Fehler gemacht beim Sprechen. Du hast dich versprochen. Sag mir, zu welchem Zeitpunkt hat der Mönch sich versprochen. Das ist etwas, was uns dauernd passiert. Wir machen dauernd Fehler. Wir haben einen bestimmten Plan und eine bestimmte Vorstellung, wie etwas funktionieren sollte. Und was uns die Natur da mitgegeben hat, ist ein Geist, der im Vorhinein eine Situation planen kann. Und ich kann das sogar noch ein bisschen optimieren, wenn ich sowas mache wie visualisieren. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass wir das alles schon automatisch tun. Wenn ich mir vorstelle, dass ich, wenn das Session gleich vorbei ist, erstmal rausgehe, eine Zigarette rauche und Brötchen kaufe oder sowas, dann visualisiere ich tatsächlich etwas. Ich benutze wirklich meinen Geist, ohne es überhaupt zu merken, ohne dass ich sagen würde, oh, ich visualisiere jetzt, ganz natürlich passiert es, dass mein Geist diese Situation im Voraus entwirft und mir ein Video anbietet, eine YouTube-Anleitung, wie es mit meinem Tag weitergeht. How to smoke your first cigarette after the session. How to buy buns after the session. 500 Klicks. So funktioniert unser Geist. Und das ist ein sehr hilfreiches Werkzeug. Wir sollten nicht versuchen, ihm das abzugewöhnen. Zu sagen, oh, visualisieren ist schlecht. Ist immer hier in der Gegenwart bleiben. Keine Vorstellung haben. Das ist überhaupt nicht notwendig. Ich brauche diese Art, wie mein Geist funktioniert. Und das funktioniert meistens gut. Was wir meistens nicht sehen, ist, dass zwischen dem, was in dem Planungsvideo lief, und dem, was tatsächlich passiert ist, was für ein großer Unterschied dazwischen ist. Und wie hoch unsere Trefferquote ist mit dem, was wir planen und dem, was wir erreichen. Wenn man zum Beispiel versucht, eine Rezitation aufzunehmen, man denkt, das machen wir doch beim Session dreimal am Tag und das habe ich schon, ich weiß nicht, wie viele Sessions ich schon gemacht habe, aber mehrere. Das müsste doch kein Problem sein, eine fehlerhafte Rezitation aufzuzeichnen. Und tatsächlich, in der Planungsvorstellung vorher, in dem Trainingsfilm, funktioniert das alles super. Man stellt einfach nur das Aufnahmegerät daneben und dann rezitiert man einfach ganz normal und dann hat man die Aufnahme im Kasten. So funktioniert das. Wo ist das Problem? Wenn man das dann wirklich tut, stellt man fest, oh, ich habe bei der Rezitation ein Stück vergessen. Wenn ich das Ganze jetzt nicht aufgenommen hätte, weil ich nicht irgendetwas hätte damit anfangen wollen, dann würde ich das sehr, sehr schnell vergessen. Tja, okay, das hat nicht so gelaufen wie geplant. Okay, erst weitermachen, nächster Schritt. Aber wenn ich irgendetwas vorhabe mit dieser Aufnahme oder wenn es mir wichtig ist, dass ich diese Aufnahme hinkriege, dann wird das zu einem Problem. Dann wird das zu einem großen Fehler, wie ein Gebirge, vor dem ich sitze. Und dann überlege ich, was ich falsch gemacht habe und was ich hätte anderes machen sollen, wie ich das hätte vermeiden sollen. Zum Beispiel auch so, wenn ich Vorträge halte und ich das Gefühl habe, dass ein Vortrag ganz gut ankommt. Man sieht ja so ein bisschen die Körpersprache der Leute, die sich das anhören müssen oder dürfen oder können. Und wenn womöglich noch jemand hinterher sagt, oh, das war ein guter Vortrag, dann bleibt das einfach bei mir hängen. Und ich verbringe einen zufriedenen Resttag, an dem ich diese Erinnerung mit mir rumschleppe und hin und her bewege. Ja, war doch gut. Guter Tag, ja. Guter Vortrag. Gut. Da ich die Vorträge aber aufnehme, muss ich sie irgendwann ins Netz stellen. Und weil ich faul bin, mache ich das immer erst ein paar Wochen später. Also muss ich nochmal in diesen Vortrag reinhören, was ich dann jetzt gesagt habe. Und in dem Moment, wenn ich dann meine Stimme höre, die ich auf Band oder aufgenommen sowieso nicht besonders gerne mag und höre, was ich da erzähle, riesigen Pausen, während derer ich nachdenke und offensichtlich nicht weiß, was ich sagen will, was Uninspiriertes, gähnend langweiliges. Das bin ich. Das müsste irgendwie besser sein. Müsste irgendwie besser hinkriegen. Müsste ich vielleicht mal üben. Kann ich aber nicht. Weil dieser Vortrag zu diesem Zeitpunkt Vergangenheit ist. Das ist alles schon passiert. Ich kann nichts mehr dran ändern. Der Fehler ist geschehen. Die Frage ist jetzt, zu welchem Zeitpunkt entsteht denn jetzt der Fehler? Das ist genau die Frage in diesem Koan. Als ich das Session verlassen hatte und jemand mir sagte, na, guter Vortrag, gab es keinen Fehler. Wenn ich ihn später wieder anhöre und damit vergleiche, wie der Vortrag in meiner Erinnerung war oder hätte sein sollen, dann entdecke ich einen Fehler. Denn dann vergleiche ich das Idealbild, was mein Geist gebaut hat, mit dem, was tatsächlich passiert. Und dann geht es mir schlecht. Ich habe einen Fehler gemacht. Unter Umständen stellt mich das komplett in Frage und ich verlasse meine normalen Lebensumstände, ziehe in die Berge, werde Einsiedler, bleibe dort Jahre und Jahrzehnte und suche weiter nach der Wahrheit und erlange Erleuchtung. Meistens passiert sowas nicht. Der normale Umgang damit ist, dass wir sagen, Mist, war jetzt doch nicht so, wie ich dachte. Und dass wir dann versuchen, uns irgendwie davon abzulenken. Der Fehler, den wir wahrnehmen, wird von uns wahrgenommen als unser persönliches Versagen. Ich habe es falsch gemacht. Wenn ich bei der Rezitation zum Beispiel etwas falsch mache, konnte ich wieder sehr schön erleben bei diesem Session. Ich habe irgendwie vergessen, ein Stück zu rezitieren. Und ein Teil meines Geistes war dann damit beschäftigt, einen Grund zu finden. Weil eigentlich kann ich das ja. Ich muss ja rezitieren können. Nach 26 Jahren, 28 Jahren, ich weiß es nicht. Also, wer ist schuld? Und Müdigkeit, vielleicht, aber es zählt nicht so richtig. Wenn man Zen übt, dann darf man sich ja der Müdigkeit nicht hingeben. Das Rezitationsheft. Und andere Rezitationshefte als sonst. Denn die alten Rezitationshefte, die wir hier rumliegen haben, uralte Herstellung, ich weiß nicht, vielleicht sogar die erste Generation, die haben noch eine andere Rezitationsreihenfolge abgedruckt. Ich glaube, es wurde damals auch schon so rezitiert wie heute, aber die Reihenfolge, die abgedruckt ist, ist nicht die gleiche. Der Hishu kommt da nicht hinter dem Hanya Shingyo, sondern erst nach dem Hakuin. Und wenn man darüber dann nachdenken muss, weil ich darüber nachdenken muss, was ich jetzt als nächstes aufblättern muss, deswegen habe ich das falsch gemacht. Also habe ich einen Grund gefunden. Also in Wirklichkeit war es doch nicht mein Fehler. Oder wenn es ein Fehler war, dann war irgendwie erklärbar. Also gar kein richtiger Fehler. Kein Makel an mir. Alles, was ich tun muss, ist nächstes Mal das richtige Rezitationsheft nehmen und dann wird alles so laufen, wie es laufen muss. Und das ist der permanente Selbstbetrug, den wir die ganze Zeit machen. Wie gesagt, es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, diesen planenden, visualisierenden Geist zu verwenden. In anderen Traditionen wird das ganz explizit geübt, zum Beispiel bei den Tibetern oder allgemein im Vajrayana, aber auch bei den Theravada-Schulen gibt es solche Übungen. Und auch wenn das im Zen mittlerweile verpönt zu sein scheint, kann man zumindest bei Hakuin solche Anleitungen auch finden. Letztendlich Visualisierungsübungen, wie man dahin gelangt, ruhig zu werden. Und die sind wirklich explizit Beschreibungen davon, stell dir vor, es ist so. Und nicht, oh, sei einfach nur mal aufmerksam und nimm wahr, was da ist und ändere nichts. Also das hat auch im Zen durchaus Tradition. Und natürlich ist es so, wenn wir mit Koans arbeiten, das ist eine Visualisierungsübung. Es ist insofern keine Visualisierungsübung, dass wir uns bei Visualisierung meistens vorstellen, ich tue so, als wäre. Ein Koan verlangt mehr als so zu tun, als wäre etwas irgendwie. Sondern ein Koan verlangt, dass du das bist, worum es im Koan geht. Aber dieses das Werden, worum es in dem Koan geht, das ist eben das Koan zu deinem Geist machen, zu deinem Geistesinhalt machen. Dich da reinversetzen, damit eins werden. Also, nichts gegen den vorstellenden Geist. Aber vollkommen problematisch ist, dass wir nicht verstehen, dass dieser Geist ein Werkzeug ist, dass es ein Hilfsmittel ist und dass wir uns nicht klar machen, wie begrenzt diese Möglichkeit ist. Visualisieren, wie wir es ganz automatisch machen, ist eine große Hilfe in vielen Situationen. Aber wenn wir an dem festhalten, was wir visualisieren, und wenn wir in Panik geraten, wenn das nicht eintritt, dann sind wir ein Gefangener einer Idee geworden, einer Vorstellung. Und dann ist nämlich das passiert, wovor im Zen immer gewarnt wird. Dann haben wir nämlich tatsächlich unsere Vorstellung über die Wirklichkeit gelegt, über das, was tatsächlich ist. Und wenn wir auf dieser Basis agieren, dann können wir nicht gewinnen. Ich spiele ja auch Go. Und wenn man Go spielt, stellt man sich vor, wie man weiterspielt, was die nächsten Züge sind. Das ist ganz klar, visualisieren. Wenn man richtig gut ist, kann man das ausrechnen. Davon bin ich weit entfernt. Aber ich kann mir so ungefähr vorstellen, wie das Spiel weitergehen könnte. Mit ein ganz bisschen rechnen. Und ich stelle mir dann vor, dass mein Gegner jetzt diesen Stein setzt. Und dadurch wird seine rechte Seite etwas schwach. Deswegen habe ich links mehr Platz. Dann kann ich da reinspringen und dann kriege ich da großes Gebiet. Das ist meine Vorstellung. Und es wird sogar empfohlen, Schachspielern und Go-Spielern das zu tun, wenn ich einen Zug mache, sich wirklich eine Geschichte zu erzählen, zu sagen, ich mache diesen Zug, weil der Zug hat den Zweck, dass ich nach rechts etwas Druck aufbaue, damit ich links Gebiet erreiche. Also, wieder, daran ist nichts verkehrt. Das Problem tritt auf, wenn mein Gegner dich das tut, was ich möchte, nicht dort setzt, sondern ganz woanders. Und es passiert ziemlich häufig, dass Gegner das tun. Sonst würde man ja gegen sich selbst spielen und es wäre ziemlich langweilig. Wenn man gegen Computer spielt, hat man eine etwas größere Chance vorauszusagen, wie sie setzen, weil sie es meistens immer genau gleich machen, mit einer kleinen Zufallskomponente. Also, der Gegner setzt nicht da, wo ich es gerne hätte. Und wenn ich dann versuche, an meiner alten Vorstellung, wie das Spiel weitergeht, festzuhalten, dann wird es eine Katastrophe. Denn dann reagiere ich nicht auf das, was tatsächlich ist, sondern ich reagiere einfach auf meine Erinnerung, wie ich mir vorgestellt habe, wie das Spiel eigentlich laufen müsste. Und das kann nur in einer Niederlage enden. Die Realität, die Wirklichkeit ignorieren, kann nur in einer Niederlage enden. Wenn wir uns festhalten an unseren Vorstellungen, wie etwas zu sein hätte, und nicht akzeptieren können, wenn es dann anders läuft, dann, genau in diesem Moment, entsteht das Problem. Nicht in dem Moment, wo irgendetwas anders ist. Als der Mönch seinen Vers rezitiert, ist alles gut. Als Umon ihn unterbricht und ihn etwas fragt, sind diese Verse nicht von Chaussetsu, dem Genie, ist der Mönch erstmal auch noch nicht irritiert. Er sagt, ja, alles gut. Eine vollkommen normale Antwort. Er hat zwar seinen Vers nicht weiter rezitiert, wo er gerade so schön drin war, aber jemand fragt und du antwortest. Kein Problem. Und dann sagt Omon zu ihm, du hast einen Fehler gemacht beim Sprechen. Und dadurch, dass Omon das sagt, die Geschichte wird nicht weiter erzählt, können wir nur vermuten, entsteht in diesem Mönch jetzt auf einmal Zweifel. Eben war noch schön im Rezitieren, hat sich diesen wunderschönen Vers vorgestellt, ihn inbrünstig rezitieren wollen. Dann hat Omon ihn was dazu gefragt. Eigentlich wollte er jetzt gerade weiter rezitieren. Und er sagt, Omon, falsch. Fehler. Das ist der Moment, wo der Mönch von der Kette springt. Wenn wir uns angucken, wie sich unsere Planung, unsere Visualisierung zur Realität verhalten, stellen wir immer eine große Diskrepanz fest. Wenn man sowas sagt wie, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, ja aus dem Christentum kennen, sagt es eigentlich, geistig ist etwas durchdrungen, materiell nicht. Und das beschreibt eben genau das, dass wenn ich mir etwas vorstelle, dass es dann vielleicht ganz einfach aussieht, in der Realität aber viel schwieriger ist. Wenn ich etwas tatsächlich tue, in der realen Welt und nicht in meiner Vorstellung, dann werde ich feststellen, dass es nicht so einfach ist, dass es Widerstände gibt. Das, was man sich tatsächlich im Christentum unter der Materie vorstellt, die sperrig ist oder grobstofflich, die nicht das macht, was ich will, was sie leider nicht ätherisch und geistig ist, sondern grobstofflich und plump. Wenn ein Künstler sein Handwerk lernt, wenn zum Beispiel ein Bildhauer, dann ist wahrscheinlich das, was er sich vorstellt, schon relativ früh da. Dass er zum Beispiel ein Gefühl dafür hat, wie eine Skulptur aussehen soll, das ist wahrscheinlich relativ früh da. Vielleicht schon bevor er das erste Mal einen Stein behaut. Und dann hat er vielleicht die Vorstellung, gut, das haue ich jetzt einfach in Stein, so in Granit, oder roter Granit, das müsste gut aussehen, dann wird das hinterher so poliert, dann sieht das so aus. In dem Moment, wo er mit dem tatsächlichen Stein zu tun hat und anfängt, auf dem rumzuschlagen, geht alles schief. Die Nase wird zu eckig, dann schlägt er ein paar Stöcke von der Nase ab, dann ist die Nase zu klein, das Ohr splittert ab und irgendwann reißt der komplette Kopf ein. Und das, was in Wirklichkeit passiert ist, hat überhaupt nichts damit zu tun, was er sich vorher vorgestellt hat, was er sich geplant hat, was er visualisiert hat, was der Ausgang der Situation ist. Und das Entscheidende ist dann, in so einer Situation, das wirklich wahrzunehmen, diese Diskrepanz zwischen dem, was er sich vorgestellt hat, und zwischen dem, was passiert ist, und wirklich zu verstehen, was da passiert, warum das schiefgegangen ist. Unsere Vorstellung ist dann immer, wenn ich nächstes Mal alles richtig mache, dann passiert das nicht mehr. Und so ist unser Geist auch gebaut. Eigentlich packe ich nur die nächste Visualisierung hinterher, wo ich einfach ein paar Faktoren ändere und das nächste Mal funktioniert es dann. Aber das heißt eigentlich nur, dass ich ein Sklave einer Idee werde. Denn dann werde ich ein Sklave der Vorstellung davon, wie es sein müsste, wie ich mir das vorgestellt habe, wie zum Beispiel der Kopf aussehen soll. Und jeder Millimeter Abweichung, jede falsche Reflexion an dem Stein, jede falsche Maserung, die davon abweicht, wird von mir als Fehler wahrgenommen. Unvollkommen. Alles falsch, wegschmeißen, nochmal machen. Viele erfolgreiche Leute sind Perfektionisten, die endlos daran arbeiten, so etwas gerade zu ziehen, was richtig zu machen. Und das Computerzeitalter unterstützt uns dabei. Wenn ich Sachen mit einem Computer mache, kann ich sie endlos wiederholen, so lange, bis sie irgendwann perfekt sind. Mit einem Stein geht das nicht. Ich habe keine zwei identischen Steine. Wenn ich einen Stein versemmelt habe, ist er weg. Deswegen ist es eigentlich, um das zu kurieren, besser nicht mit solchen Materialien zu arbeiten, die man beliebig korrigieren kann, nachträglich, wo man Vorgänge wiederholen kann. Deswegen sind diese asiatischen Kalligrafien so wertvoll. Ich habe hier eine hängen, die ist von Kosan. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich weiß nur, dass das Hingabe bedeutet. Und sind halt wirklich so geschrieben, wie japanische Kalligrafien gemacht werden. In einem Atemzug, in einem Strich. Ich kann sie nicht mehr korrigieren. Ich kann es nicht mehr besser machen. Und wenn ich hinterher drauf gucke und denke, bisschen zu kurz angesetzt, da hätte ein bisschen mehr Farbe drauf gemacht, gemusst. Das gibt es nicht. Und das ist das Wesen dieser Kunst. Auch wenn ich mir die Teezeremonie angucke. Die Vorstellung, dass alles perfekt läuft, ist sicherlich das, was man am Anfang immer hat, wenn man eine Teezeremonie als Teemeisterin plant. Perfektion. Dann kommen die Gäste. Und die Schalen werde ich so vorwärmen auf diese Temperatur. Ich nehme die Affenschale und die Frühlingsschale. Tatami lege ich so hin. Die Gäste werden in 1,5 Meter Abstand sitzen. Der Ehrengast kommt hier rechts und so weiter und so fort. Und obwohl es diese ganze Planung gibt, wird die Teezeremonie nie so sein, wie sich die Meisterin das vorher ausgedacht hat. Und die ganze Kunst der Teezeremonie besteht eben darin, damit umzugehen. Besteht nicht darin, etwas perfekt runterzuleiern und vollkommen identisch in jeder Situation zu wiederholen. Dann wäre es eine komplett tote Kunst. Sondern es besteht darin, kreativ damit umzugehen, dass die Dinge nicht so sind, wie ich sie mir vorgestellt habe, am Ende, und damit trotzdem frei zu sein, frei umzugehen. Wenn etwas nicht so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe, wenn ich also so einen Fehler begangen habe, dann liegt das meistens daran, dass ich die Vorstellung habe, es muss eine ganz bestimmte Form haben. Ich weiß es, so muss es laufen. Alles andere ist falsch. Nur so hätte es sein müssen. Wie gesagt, bei Perfektionisten sehr häufig anzutreffen, dieses Muster. Das führt übrigens auch dazu, dass ich mich auf diesen Fehler immer mehr konzentriere und dass ich diesen Fehler immer wirklicher mache. Wenn man ein Musikstück lernt, zum Beispiel Gitarre spielt oder irgendein Instrument, ist zum Beispiel sehr oft zu beobachten, jedes Stück hat unterschiedliche Schwierigkeitsgrade an verschiedenen Stellen. Man fängt also an, die einfachen Teile zu spielen. Das geht dann recht schnell und flockig. Also spielt man das schnell, kann ich ja schon. Und dann kommt die schwierige Stelle. Und man macht einen Fehler. Ups. Und das ist jetzt erstmal noch kein Problem eigentlich. Das habe ich halt verspielt. Das zweite Mal, wenn ich das spiele, wiederhole ich das immer wieder. Ich denke wieder, den einfachen Part kann ich ja eigentlich. Und dann stelle ich mir vor, dass ich diese Stelle jetzt schaffe. Und meine Vorstellung an dieser Stelle reicht nicht. Das funktioniert so meistens nicht. Diese eine Stelle ist eben so andersartig, hat so viel Widerstand in sich, hat so viel Eigenrealität außerhalb meiner Vorstellung, dass es nicht funktioniert, einfach zu sagen, das nächste Mal spiele ich das richtig. Das heißt, ich treffe wieder auf diesen Fehler, auf diese Abweichung von meiner Vorstellung. Und meistens bin ich dann nicht bereit, das zu akzeptieren, dass es da einen Widerstand gibt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, wie einfach ich mir das vorgestellt habe und wie es tatsächlich ist. Dass ich dieses Muster immer wiederhole. Das heißt, ich spiele immer die einfachen Sachen, kann ich ja gut aus dem FF, und die schwierigen Sachen. Autsch. Und dann werden diese Fehler wirklich zu einem Problem. Denn dann fange ich an zu visualisieren, dass ich einen Fehler mache. Und auch wenn ich dann theoretisch von meiner Motorik, von meiner Fingerfertigkeit, von meiner Rhythmik oder was auch immer so weit wäre, dass ich diese Stelle spielen könnte, bewirkt diese Erfahrung des Fehlers, dass ich ihn immer wiederhole. Deswegen ist die Empfehlung, mit sowas umzugehen, wenn man eine Stelle findet, die man falsch spielt, an der man hakt, sie wirklich ganz, ganz, ganz langsam zu spielen. Unglaublich langsam, aber richtig. Unglaublich langsam. Und dann kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was das denn jetzt bringen soll. So langsam kann ich das natürlich spielen. Das Problem ist ja, wenn ich schnell spielen muss. Und das ist genau unsere Ungeduld, die sich darin zeigt. Wir wissen es nämlich besser. Wir wissen ja eigentlich, wie alles geht. Wir haben ja alles unter Kontrolle. Wenn es tatsächlich so wäre, warum haken wir an dieser Stelle? Weil es eben nicht so ist. Unsere Fehler beim Sprechen können für uns große Hilfen sein, wenn wir sie akzeptieren. Also wenn ich wirklich diese Lehre akzeptiere, dass das, was ich mir vorstelle und das, was ich tatsächlich kann, ich das vergleiche, dass das nicht dasselbe ist. Dass es dazwischen eine Differenz gibt und dass ich mit dieser Differenz, mit diesem Unterschied umgehen muss. Und umgehen muss nicht unbedingt heißen, dass ich wie ein Perfektionist darin rumfeilen muss. Umgehen heißt eben auch akzeptieren erstmal, dass ich nicht allmächtig bin. Denn das steckt in Wirklichkeit hinter meinem Problem, wenn meine Visualisierung auf die Wirklichkeit trifft. Und das ist der Grund, warum man im Zen warnt vor Visualisierungen und Vorstellungen. Nicht deshalb, weil bestritten wird, dass sie hilfreiche Mittel wären. Das sind sie ganz bestimmt. Sondern, weil in dem Moment, wo die Visualisierung nur in meinem Geist ist, ich in einer Allmachtsposition bin. Ich bin in einer Fantasiewelt. Alles funktioniert. Ich bin Herr dieser Wirklichkeit und alles klappt wirklich wie am Schnürchen. Das sind genau die Kennzeichen unserer Vorstellung. Wenn wir uns vorstellen, wie wir irgendetwas erledigen, dann mache ich das. Und das mache ich dann. Und die Realität sieht immer anders aus. Also, wenn ich bereit bin, aus diesem Zusammenprall meiner Allmachtsfantasie in meiner Vorstellung und der Realität, die von mir wahrgenommen eine totale Niederlage sein kann, wenn ich daraus lernen kann und wenn ich in der Lage bin, es zu benutzen, um freier zu werden, dann ist das ein Geschenk. Dann sind diese Fehler Geschenke. Wenn ich das nicht kann oder wenn ich mich weigere, zum Beispiel indem ich einfach ableugne, dass ich etwas falsch gemacht habe, dann bin ich in Gefahr, immer unfreier zu werden. Denn, dass ich einen Fehler begangen habe, dass ich etwas nicht richtig gemacht habe, das ist absolut offensichtlich. Für andere ist es zu sehen, für mich selbst ist es zu sehen, und so zu tun, als wäre es nicht so, obwohl ich eigentlich weiß, dass es anders ist, bedeutet, dass ich mich dauernd rechtfertigen muss und dass ich eine Parallelrealität hochziehen muss, in der ich keinen Fehler begangen habe. Zu sagen, ich war eigentlich im Recht und zu belegen, allen gegenüber und vor allem mir selbst, dass das so ist, dass ich keinen Fehler gemacht habe, bedeutet letztendlich, dass ich die ganze Zeit lügen muss. Ich muss eine Lüge aufrechterhalten, um meine Integrität und meine Allmachtsfantasie, mein Recht haben, aufrechtzuerhalten. Und das ist unglaublich anstrengend. Und es ist nicht nur so, dass es unglaublich anstrengend ist, es funktioniert eben auch nicht. Und auch wenn uns das sehr viel wichtiger erscheint, dass andere das nicht mitkriegen, entscheidender ist eigentlich, dass wir es eben auch selbst mitkriegen. Wir wissen das eigentlich selbst, dass das nicht wahr ist. Wir wissen, dass wir einen Fehler begangen haben. Das ist uns eigentlich klar. Und wenn wir das ableugnen, wider besseren Wissens, dann schaden wir nicht irgendjemand anders. Manchmal schaden wir jemand anders damit, aber das ist meistens nicht so entscheidend. Viel größer ist der Schaden, den wir uns selbst zufügen, weil wir uns unfrei machen, unbeweglich, eingesperrt, eingezwängt. Und weil wir uns der Möglichkeit letztendlich auch berauben, aus dem Zusammenprall unserer Visualisierung und der Wirklichkeit eine kreative Explosion zu erleben. Wenn zum Beispiel in Japan Keramik kaputt geht, dann wird sie mit Lack geflickt und die kaputten Stellen werden mit Goldlack, werden mit Goldpuder bestäubt. Das heißt, es ist eine Kunst, bei der es nicht darum geht, dass Dinge perfekt sind, sondern bei der es darum geht, Perfektion in der Unvollkommenheit zu finden. Perfektion in der Vollkommenheit finden ist etwas für Maschinen. Aber diese Freiheit zu entwickeln, zu sagen, etwas ist perfekt, etwas ist vollkommen in seiner Unvollkommenheit. Diese Kalligrafie ist vollkommen, obwohl der Strich rechts etwas zu dünn ist. Dieses Session ist okay, auch wenn ich sehr müde bin und eigentlich nicht das Gefühl habe, dass es etwas gebracht hat. Ich habe mich vielleicht nicht perfekt verhalten, aber ich habe es versucht. In meinem Geist ist nicht ständig Stille. Ich war sehr viel abgelenkt. Ich kann meinen Geist nicht kontrollieren. Aber obwohl es so ist, habe ich mich bemüht, meinen Geist wahrzunehmen. Und es ist gut so. Es ist gut so, genau wie es gelaufen ist. In dieser Sichtweise, wenn ich es gestatte, dass die Fehler mir bewusst werden, wenn die Fehler mir zeigen, dass es einen Spalt gibt zwischen meinen Vorstellungen und der Wirklichkeit, dann ist das der Weg, wie die Vorstellung von Fehlern, dieser grundlegende Dualismus zwischen dem, wie es sein sollte und dem, wie es ist, sich nach und nach auflöst. Und dann kann ich dahin kommen, vielleicht irgendwann zu erfahren, wie es ist, wie diese Kalligrafie, die Harada Roshi für den Zen-Kreis gemacht hat. Jede Schneeflocke fällt genau richtig. Genau richtig. Es gibt so etwas wie einen Fehler gar nicht. Die Vorstellung, dass Schneeflocken richtig oder falsch fallen könnten, existieren nur in meinen Vorstellungen. Und wenn ich immer und immer wieder erlebe, wie das passiert, meine Vorstellung sagt, etwas muss so und so sein, und meine Beobachtung sagt, es ist aber nicht so, und ich das wieder und wieder durchlebe und nach bereit bin, das zu akzeptieren, dass es genau so ist, wie es ist, nicht anders, dann fällt diese ganze Last von mir ab, für das alles verantwortlich zu sein. Dass alles perfekt ist, dass alles fehlerfrei ist. Und dann kann ich wieder mit der Welt spielen, wie ein Kind. Ich mache das so gut, wie es geht. Guck mal, habe ich gemalt. Ja, ist vielleicht nicht perfekt. Na und? Das ist frei. Nicht mehr nach Fehlern suchen und nicht mehr nach richtig suchen. Eigentlich wollte ich einen Vortrag über ein anderes Teeshow halten, über ein anderes Korn halten, aber es war ein Fehler beim Sprechen. Vielen Dank.